heute ein Thema aufzugreifen aus unserem Kurs. Und da geht es darum, um den Missionsbefehl. Gott hat uns ja, fordert uns ja heraus, die Nationen zu Jüngern zu machen. Und es gilt ja für jeden von uns. Aber wie sieht das aus? Ja, und Missionsbefehl heißt ja, geht. Also nicht bleibt sitzen oder bleibt, wo ihr seid. Das heißt, geht. Und was bedeutet das für dich, für mich in meiner jetzigen Situation? Wie kann das praktisch aussehen?
Also für mich ist dieser Befehl, den Jesus uns gegeben hat, geht hin in zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen, haben wir heute schon mal gehört. Das ist nichts, für mich nichts für Spezialisten, das ist für uns. Also die Völker, schon die Sachsen sind ein anderes Volk und wir leben zwar jetzt, sind wir in Franken, aber die Bayern da unten sind auch schon wieder ein anderes Volk. Also ich sehe das so, das ist für uns alle. Wir sind aufgefordert, weil wir in der Beziehung zu Gott leben. Also nicht, weil wir einen Beruf ergreifen oder weil wir Theologie studiert haben oder so etwas, sondern wir machen das, weil wir Gott lieb haben. Das geht ganz, ganz automatisch. Und dann fragen sich manche, ja, für wen gilt das? Das gilt für den Einzelnen, das gilt für die Ehepaare, das gilt für die Familie, das gilt für die Gemeinde und wir haben alle Einfluss. Also wir sind, wer wir sind. Und das tragen wir weiter. Und darum auch, was ich vorhin gesagt habe, dass wir uns so in Wahrheit baden können hier im Lobpreis, in Gottes Gegenwart, in der Suche, dem Schrei nach Gott, das beeinflusst uns. Und das sollen wir weitergeben und das geben wir auch weiter, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Wir sind, wer wir sind. Gott hat auch gesagt, ich bin, der ich bin. Also da gibt es keinen dran vorbei. Auch jeder wird merken, wer wir sind. Und das sollen wir ausdrücken. Und eben das auch als Einheit, nicht nur das Individuum, die einzelne Person, sondern auch als Gemeinsames, als Ehepaar, als Familie, als Gemeinde. Dafür gilt für mich der Missionsbefehl. Und wir haben ja diese Zusage, wir sind nicht allein. Ja? Er hilft uns. Und klar ist das herausfordernd, wenn man das so ganz direkt sagt. Die Evangelisten sagen, hast du heute schon jemand gefragt, ob er Jesus kennt? Das macht der Evangelist so ganz ins Gesicht. So sind nicht alle, wir sind nicht alle Evangelisten. Aber wir haben alle eine Aura. Wir haben zum Beispiel die Gabe, dass wir helfend sind, wir kümmern uns um alle und dadurch geben wir Jesus weiter. Und wenn wir gefragt werden, dann sollten wir auf jeden Fall über Gott und Jesus reden. Nee, da bin ich noch dran, Entschuldigung. Und wenn wir das wollen, und wir wollen das ja, wir drücken das ja in der Gemeinde aus, auch hier im Gottesdienst, drücken wir das aus. Wenn wir das wollen, dann ist es immer gut, was dafür zu tun. Dann heißt das, wir können eigentlich nur das weitergeben, was wir selbst haben. Das ist eigentlich Mission. Du hast was und du bringst es woanders hin, das ist deine Mission. Also was haben wir? Und da sollte man als Einzelperson drüber nachdenken und besonders auch in unserem Fall, wir fordern Familien heraus, dass sie nachdenken, wer sind wir, wer wollen wir sein, was wollen wir unseren Kindern beibringen, was sollen die lernen, was sollen die bei uns sehen, damit wir einfach ganz natürlich evangelisieren können, missionieren können. Gut, und wenn Gott dann den speziellen Auftrag schenkt, geh nach Afrika oder nach Asien oder wo immer hin, auch okay, aber Gott wirkt überall. Und wir sollen trainieren. Trainieren heißt aber, ich weiß, was ich möchte und dafür trainiere ich. Wissen wir, was wir möchten? Trainieren wir das? Das ist die Frage. Manchmal sind wir ungerecht unseren Kindern gegenüber. Wir trainieren nicht, aber erwarten, dass sie es tun. Das kann so banale Dinge sein, wie verhalte ich mich in der Gemeinde? Kann man auch trainieren. Aber wenn man es nicht trainiert und dann einfach erwartet, im Gottesdienst sollst du dich so und so verhalten, ja, ein bisschen spät. Also man muss es daheim trainieren. Nur als Beispiel, da gibt es viel mehr von diesen Dingen.
Wir sprechen ja oft von Jüngerschaft und wir sollen ja Menschen jüngern, also zu Jesus Nachfolgern machen. Aber wo findet Jüngerschaft statt? Und Jüngerschaft funktioniert am besten in primären Beziehungen, also da, wo wir eng zusammenleben oder natürlicherweise das Leben miteinander teilen. Und die Familie ist so ein Ort, wo Jüngerschaft rund um die Uhr stattfindet, also ob es dir bewusst ist oder nicht, aber Familie prägt uns mehr als alles, was wir später erleben. Ich habe nur die ersten 16 Jahre in meiner Familie verbracht, aber wenn du meinen Geschwistern begegnen würdest und mich kennst, dann weißt du genau, aus welcher Familie ich komme. Das hat mich sehr geprägt. Also Familie ist ein Ort, der sehr prägend ist. Und auch wenn ihr bereits Großeltern seid, Familie in gewisser Weise hinter euch liegt, vielleicht habt ihr Enkelkinder, auch da kann man noch prägen. Wir haben jetzt in der nächsten Woche, ab morgen haben wir Enkelbesuch und da ist auch immer mein Anliegen, Herr, zeig mir, wie kann ich der nächsten Generation noch dich nahe bringen? Ja, wie kann ich die nächste Generation noch jüngern?
Ich denke auch, wir sind hier in der Gemeinde, das ist eure Gemeinde, ihr kennt euch, ich denke, ihr duzt euch alle, man ist sich da nah. Das sind auch in Tendenzen primäre Beziehungen und ihr formt auch hier, also macht das bewusst, weil primäre Beziehungen, Bezugspersonen, besonders für Kinder, wenn die jemanden lieb haben, dann dürfen die sagen, was sie wollen. Und dann machen die das. Wenn sie es auch daheim nicht machen. Wir haben das erlebt. Unser Sohn, der war ein Grenzgänger. Und der hat auf sehr scharfe Befehle hat er gehorcht. Wenn es so, ich bitte dich das. Naja, bitten darfst du mich, aber soll ich es jetzt machen oder soll ich es nicht machen? Also so jemand war das. Aber wenn der woanders war, in anderen Familien, dann hat er das auch freiwillig gemacht. Der hat ihnen erklärt, wie man es macht. Man bringt den Müll raus, weil sonst fängt er an zu stinken. Aber zu Hause hat er es oft nicht gemacht. Also wir müssen auch viel Barmherzigkeit mitbringen und diese Metaebene haben, diese Elternebene, unsere Kinder zu trainieren, zu lieben und zu trainieren. Und ja nicht zu sagen, aus dem wird niemals was, weil das stimmt nicht.
Ja. Also die Herkunftsfamilie ist unser Beziehungsmodell und das ist auch Gottes Idee für Familie. Ja? Hier wird Liebe, Vertrauen, Annahme, Vergebung, Kommunikation gelernt. Da lernst du auch, wie man mit Konflikten umgeht, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ja? Von unseren Eltern lernen wir, wie ist man Vater, wie ist man Mutter, wie ist man Ehemann, Ehefrau? Natürlich setzen uns die Eltern nicht hin und sagen, so geht das, sondern wir lernen durch ihr Vorbild. Und Familie ist sehr prägend. Und nicht nur die erste Generation, sondern wir geben das, was uns geprägt hat, auch wieder an die übernächste Generation weiter, an die Kinder, an die Enkel. Und wir beeinflussen unsere Umgebung. Und dann hat Gott natürlich für jede Familie noch einen speziellen Auftrag. Das hat der Andreas schon angesprochen. Und übrigens noch ein Fun Fact. Empirische Studien belegen, nur 8% der Gläubigen führen ihre Glaubensentscheidungen auf Gemeindeprogramme zurück. Achtung, 67% auf Familie und Freunde. Und eine Dibana-Studie von 2019, die kam zu dem Ergebnis, dass Wachstum im Glauben ganz stark mit Gebet und Gastfreundschaft verbunden ist. Warum Gastfreundschaft? Weil da die Kinder auch noch andere Erwachsene erleben, die eben auch ihren Glauben mitteilen. Ja? Also wenn Kinder erleben, dass in der Familie gebetet wird, wenn Kinder anderen gläubigen Erwachsenen begegnen, das sind Faktoren, die die Kinder ermutigen, Jesus nachzufolgen.
Ich möchte euch hier an einem Beispiel, das gleich kommt, biblischen Beispiel erklären, dass Familie viel mehr ist, als heutzutage politisch irgendwie so dargelegt wird. Wie heißt das? Familie ist, wo man sich um Kinder kümmert, egal ob Vater, Mutter, irgendjemand kümmert sich, das ist Familie. Das ist jetzt ein Negativbeispiel, aber wie tief Familie geht, wie prägend es ist. Und anhand von einem Beispiel von Abraham und Isaak. Das hier ist vom Abraham. Ich lese das mal vor. Kurz vor der ägyptischen Grenze sagte er zu seiner Frau Sarah: Ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Das ist schon mal ein Kompliment, das ist gut. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich totschlagen, um dich zu bekommen. Also hier wird es schon ein bisschen tricky. Sag doch, dass du meine Schwester bist, dann werden sie mich deinetwegen gut behandeln und am Leben lassen. Pharao holte Sarah in seinen Harem. Und ihr wisst, was das bedeuten kann. Gut, das hat Abraham gemacht. Was hat Isaak gemacht, eine Generation später? Ich lese. Als nun die Männer am Ort sich nach seiner Frau erkundigten, sagte er, sie ist meine Schwester, denn er dachte, die Männer hier werden mich wegen Rebekka umbringen, sie ist ja so schön. Als er schon längere Zeit dort war, schaute der Philisterkönig Abimelech einmal aus dem Fenster und sah, wie Isaak mit Rebekka schmuste. Der sagte dann, was hast du uns angetan, rief Abimelech, wie leicht hätten es geschehen können, dass einer meiner Leute mit ihr geschlafen hätte, dann hättest du uns in schwere Schuld gestürzt. Also auch da die Gefahr, in Harem zu kommen. Also zwei Begebenheiten in zwei Generationen als Beispiel. Und da gibt es viele solcher Dinge, die du nicht logischerweise erklären kannst. Das passiert in Familien über Generationen. Und leider passiert das auch hier im Negativen. Das passiert aber auch im Positiven. Und wir sollten für das Positive leben, dass sich das von Generation zu Generation weiter verbreitet. Und wir sollten gegen diese negativen Dinge angehen. Sagen, wenn du möchtest.
Ja. Also wenn uns bewusst wird, dass da Risse im Fundament unserer Familie sind in der Vergangenheit, es lohnt sich, auch das aufzuarbeiten, Seelsorge in Anspruch zu nehmen, einfach damit geistlich umzugehen, einfach um es nicht an die nächste und übernächste Generation weiterzugeben. Eine gesunde Familie setzt Energie frei. Und damit eine Familie nach außen wirksam sein kann, muss sie im Kern gesund sein. Achtung, ich spreche nicht von perfekt. Perfekt gibt es nicht, beziehungsweise jede Familie ist in gewisser Weise auch perfekt. Aber wenn du merkst, dass deine Familie permanent Probleme hat, dass die meiste Energie darauf verwendet werden muss, die innerfamiliären Beziehungen am Laufen zu halten, dass ganz wenig Energie für Engagement nach außen übrig ist, ja, dann lohnt es sich, auch diese Dinge anzuschauen, aufzuarbeiten, um so gesund wie möglich zu sein, weil eben eine gesunde Familie, wenn die innerfamiliären Beziehungen, wenn die stimmen, dann ist Energie da, um andere zu segnen. Genau, es geht nicht um perfekt. Eine gesunde Familie, die funktioniert als Team, und im Team verstehen wir unsere Unterschiede. Wir verstehen, wie jeder von uns tickt, und wir nehmen uns an, wie wir sind. Wenn ihr diese Bilder anschaut, dann haben, sagen wir mal, das ist ein Ehepaar, die haben die Aufgabe, malt die Wand gelb. Solange jeder nur seinen Teil macht, werden die zwar einen Teil der Wand streichen können, aber sie werden die Aufgabe nicht vollständig erfüllen können. Aber da, wo man lernt, zusammenzuarbeiten, wo man versteht, wie man sich gegenseitig unterstützen kann, da ist natürlich auch Kommunikation ein Schlüssel, wo man auch versteht, welche Persönlichkeit hat mein Partner. Bei uns ist es so, ich habe ein ziemlich hohes Lebenstempo und Andreas ein eher langsames Lebenstempo. Der ist sehr gründlich, was mir sehr hilft, wenn ich Aufgaben zu erfüllen habe, weil ich
also
eher
langsam,
oberflächlich
schnell
bin.
Kann man auch sagen, schnell oberflächlich und langsam gründlich. Also
genau. Also jeder und jeder von uns hat Stärken und jeder von uns hat Schwächen. Und es ist okay, dazu zu stehen, aber es ist auch wichtig zu erkennen, wer bin ich, wer bist du und wie können wir so gut wie möglich zusammenarbeiten, um mehr zu erreichen. Und wenn wir diese Haltung haben, wir wollen ein starkes Team sein, uns gegenseitig unterstützen, dann können wir eben ein starkes Team werden. Und Kommunikation, habe ich schon gesagt, ist ein Schlüssel. Und aus dem Grund verteidigen wir zum Beispiel als Ehepaar und auch als Familie, haben wir unsere Essenszeiten als eine wichtige Zeit verteidigt. Das ist manchmal nicht so einfach, wenn man Teenager hat, die ständig unterwegs sind und kaum zu Hause. Aber wir hatten eine Vereinbarung, als unsere Kinder noch zu Hause waren, eine Mahlzeit am Tag essen wir gemeinsam. Da erwarten wir, dass alle da sind, weil unsere Essenszeiten die Zeiten waren, wo wir miteinander ausgetauscht haben. Was passiert gerade in deinem Leben? Wo klemmt es? Wo braucht jemand Gebet, Ermutigung? Ja? Und auch als Ehepaar, wir leben eng zusammen und wir arbeiten zusammen. Wir haben sogar unser Büro im Haus. Also wir sind eigentlich 24/7 zusammen und trotzdem müssen wir uns die Zeiten, wo wir tief miteinander austauschen, erkämpfen und darauf achten, dass uns die nicht verloren gehen. Für uns funktioniert besonders gut, wir machen einen Spaziergang und fragen, wie geht's dir, wie geht's mir. Da muss jeder seinen Weg finden, aber das kann auch passieren, dass man nur noch nebeneinander herlebt und jeder macht sein Ding. Ja, so sollte es nicht sein.
Als Familie zum Dienst berufen, das ist manchmal nicht so einfach, weil jeder hat unterschiedliche Gaben. Die Angela hat eben was angesprochen, zum Beispiel langsam, schnell. Wenn ich das immer wieder bemängle, du bist so schnell, und nach dem Motto, ich habe recht, wir müssen das langsam machen und gründlich, dann sind wir auf einer Ebene von, wir konzentrieren uns nicht auf das Ziel, sondern wir konzentrieren uns darauf, ja, wer ist jetzt besser, wer hat recht und so weiter. Das nimmt immens viel Energie weg und das ist auch, sage ich mal, nicht vom Heiligen Geist geleitet, weil das ist so rechthaberisch. Aber der Heilige Geist, wenn du den beachtest, dann sagt er nicht, du musst von dem anderen fordern, du musst jetzt siegen, sondern er sagt, gib. Ja, versucht zu verstehen und so weiter. Also wir sollen zusammenarbeiten als ganze Familie, aber auch als, es ist das Gleiche in der Gemeinde, da sind die gleichen Dynamiken am Gange und es ist nicht so einfach, weil wir müssen uns kennenlernen, wir müssen wissen, was kann der Einzelne gut, was kann der andere besser, und wenn ich sage, der andere kann was besser, nicht eifersüchtig sein, sondern sagen, super, Das ist, da gehen wir für Gott voran, also als ganze Familie zum Dienst berufen. Das ist eine Einstellung, besonders was den Einzelnen betrifft. Also wenn du denkst für dich, ich bin der Wichtigste in dieser Familie oder in dieser Gemeinde, dann ist das kein unbedingt ein gemeinsamer Dienst, sondern es geht darum, die anderen zu sehen und mit einzubeziehen. Und in der Familie heißt es eben auch, dass man auch die Kinder mit einbezieht, weil die Kinder haben eine, was haben die? Die haben noch weniger Masken als wir. Die sind, wer sie sind. Und die verkörpern auch das, was wir als Familie sind und geben das weiter. Und da bin ich wieder beim Missionsbefehl. Also was geben wir weiter? Mhm. Da gehören unsere Kinder mit dazu.
Mhm. Wenn ihr Familie seid und Kinder habt, wie kann das praktisch aussehen? Ja? Unsere Kinder gehen ja auch durch verschiedene Phasen, aber als unsere Kinder klein waren, haben wir die vor allem mit einbezogen, wenn Gäste kamen, dann haben wir ihnen Aufgaben gegeben oder wir waren damals im Schloss Hurlach, ich habe oft Zimmer hergerichtet für Gäste, dann durften die Kinder eben mithelfen, putzen und so weiter. Das machen die, wenn sie klein sind, ja auch gern und freiwillig. Wenn sie größer werden, kann das ein bisschen schwieriger werden. Aber wir haben immer wieder nach Gelegenheiten gesucht, wo können wir unsere Kinder mit einbeziehen in das, was wir tun. Wir haben einen Dienst, einen Lehrdienst, da ist es nicht so einfach, die Kinder mit einzubeziehen. Trotzdem hat Andreas manchmal dann gepredigt und unseren Sohn mit einbezogen, der hat dann an einem Lego-Auto demonstriert, wenn Andreas über irgendein Thema geredet hat, hatte er eine kleine Aufgabe da drin. Unsere Tochter, die hat schon immer gerne mit Kindern gearbeitet, da haben wir geguckt, dass sie da eine Aufgabe fand. Als Gemeinde habt ihr ja das Privileg, dass es viele Bereiche gibt, in die man auch Kinder integrieren kann. Wir haben zum Beispiel jetzt unsere Enkelkinder motiviert, wir führen Kindercamps durch in unserem Zentrum und ja, unser ältester Enkel, der ist 15, der arbeitet seit 3 Jahren immer beim Kindercamp mit. Also wo könnt ihr eure Kinder motivieren, dass sie mitarbeiten? Hier auf dem Bild, auf dem oberen Bild, unsere Tochter hat eine Lehrgabe, die arbeitet heute auch als Lehrerin, aber das war schon sehr früh sichtbar für uns, dass sie gerne anderen was beibringt. Und dann haben wir sie mitgenommen, wenn wir einen Lehrdienst hatten. Wir haben oft in Kursen unterrichtet, dann haben wir ihr eine kleine Einheit gegeben. Oder unser Sohn ist Musiker und den haben wir immer in Gemeinde oder wo immer die Möglichkeit war, war er integriert ins Musikteam, schon als Kind. Ja. Also wo habt ihr Möglichkeiten, eure Kinder so früh wie möglich auch zu integrieren?
Ja, insbesondere denke ich auch, das kommt auch immer darauf an, was für als Einzelperson, was für eine Sicht hast du von Kindern? Ja? Also müssen die jetzt weg in Kindergottesdienst oder dürfen die in Kindergottesdienst? Das ist so eine kleine Denkaufgabe, die wir im Kopf machen müssen, weil das ist der Unterschied. Nicht wie das alles organisatorisch läuft, sondern wie ihr als Gemeinde dahinter steht, wie wir als Eltern hinter unseren Kindern stehen. Wir haben diese Aufgabe der Vater- und der Mutterschaft, also zu führen, zu leiten. Das bringt Energie. Und dann insbesondere auch, was sehr wichtig ist, füreinander beten. Dieses Gespräch mit Gott, zu glauben, was man glaubt. Ich glaube, dass du meine Kinder beschützt und ich bete deshalb für sie jetzt. Ich glaube, dass du uns versorgst und darum beten wir dafür, obwohl das manchmal ganz unlogisch ist. Ja, wie soll das geschehen? Ja? Gott ist nicht logisch, Gott ist Gott. Und er tut Wunder, er tut Dinge, ganz offensichtliche Wunder, aber auch Wunder des Alltags, dass plötzlich eine Lösung da ist, wo du denkst, da gibt es keine Lösung. Meine Erfahrung ist, wenn es noch so unlösbar scheint, Gott hat immer eine Lösung.
Und eine Begebenheit, die wir erlebt haben, wir waren damals junge Familie, ganz neu bei Jugend mit einer Mission. Bei Jugend mit einer Mission kriegt keiner Gehalt. Man muss sich selber einen Freundeskreis aufbauen. Und es gab eine Situation, wo wir sagten, okay, das sind die letzten Lebensmittel, die wir haben. Wir saßen als Familie am Abendbrottisch und wir müssen beten, dass Gott uns versorgt. Und dann hat unser 5-jähriger Sohn, wir haben gebetet, hat er gesagt, Gott hat mir gesagt, in einer Stunde kommt jemand und bringt uns Essen. Da habe ich gedacht, Herr, ich hoffe, du machst es. Sonst wäre das Kind mega enttäuscht. Ja. Und eine Stunde später klingelt es an unserer Haustür und eine Mitarbeiterin von JMM Hurlach sagt, vor einer Stunde hatte ich den Eindruck, ich soll mal durch meine Küchenschränke gehen und gucken, was ich nicht brauche und euch das vorbeibringen. Ja? Also wir haben viele solche Wunder erlebt. Naja. Und solche Wunder sind wichtig für unsere Kinder, dass sie erleben, Gott ist real. Ja, weil es kommen auch Zeiten im Leben der Kinder. Unser 12-Jähriger, der dann sagt, ich glaube jetzt nimmer an Gott. Ja? Mal testen, wie die Eltern reagieren. Und dann konnte der Andreas sagen, naja, das ist okay, aber erinnerst du dich, was Gott da gemacht hat und da und da? Und es hat nicht lange gedauert. Er sagt, ja, ich weiß, Gott ist da. Ja. Genau.
Gut, zum Ende will ich euch noch eine Metapher darlegen, damit wir dann über die Metapher auch da zum Nachdenken kommen. Also für uns geht es darum, dass wir Gott mit in den Alltag nehmen, dass der Missionsbefehl nicht sowas ist für Missionswerke und für nicht immer nur für Gemeinden, das ist für uns, weil das ist der Gott, der in uns lebt. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes und das sollen wir weitertragen. Und das tragen wir weiter einerseits in dem, wie wir unseren Alltag leben, wer wir sind, wir haben was und wir geben es weiter. Ja, und andere sind ganz direkt berufen, die gehen dann zu Jugend mit einer Mission. Wenn alle bei Jugend mit einer Mission wäre, das armes Deutschland. Also wir brauchen in allen Gesellschaftsgeschichten brauchen wir ja die Leute, wo es Gott sagen kann, ja, da möchte ich auch wirken, also in der IT-Firma oder überall. Gut, diese Metapher, die ich... Okay. Die Metapher, die ich bringen will, kennst du dein Ziel? Also im Sinne von, weißt du, was du willst? Gut, persönlich, aber in unserem Fall, wir gehen halt sehr auf Familien. Wer seid ihr als Familie? Für was wollt ihr bekannt sein? Wie passen eure Kinder da rein? Wie passt die Ehefrau da rein? Wie der Ehemann? Also dieser Pilot, der kennt sein Ziel, Frankfurt, New York. Dann weiß er genau, also wie sind die Koordinaten, die stelle ich ein und ich habe bestimmt hoffentlich genug Benzin, Kerosin, das überprüft er. Also der weiß, um das Ziel zu erreichen, muss ich das und das vorbereiten. Die Bibel, die spricht von, ohne Prophetenwort verwildert ein Volk. Oder eine andere Übersetzung, ohne Vision stirbt ein Volk. Aber ich finde das, ohne Prophetenwort finde ich viel wichtiger, richtiger, weil Prophetenwort, das ist was Gott spricht. Und Gott spricht auch in unserem Herzen. Wir müssen manchmal nur uns Zeit nehmen und hören. Also Gott möchte gefragt werden. Der gibt dir keine, meistens gibt er die Antwort nicht, ohne dass du gefragt hast. Manchmal schon. Aber wir müssen fragen. Das heißt, wir müssen wissen, was wir fragen. Was sind was ist eure Vision als Einzelperson, als Familie, als Ehepaar, als Gemeinde? Und da besonders als Familie, weil wahrscheinlich als Gemeinde habt ihr eine Vision. Ohne Prophetenwort, ohne Gottes Wort verwildert ein Volk. Wie würdet ihr euch fühlen, nämlich, wenn ihr in so einem Flugzeug sitzt und die Stewardess sagt es meistens, ja, in wenigen Minuten werden wir starten, der Pilot ist bereit. Ja, öffnen Sie die Fenster da und der Sitz muss gerade sein und so weiter. Ich muss Ihnen noch mitteilen, der Pilot weiß heute noch nicht, wo er hinfliegen möchte. Aber das wird sich schon entscheiden, weil Kerosin, das hat man nicht für ewig. Also es wird sich schon entscheiden, keine Angst. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie und einfach genießen Sie den Service an Bord. Und ihr seid aber schon in der Luft. Wie würdet ihr euch fühlen? Nicht sehr gut, weil man weiß, jedes Flugzeug kommt runter. Die Frage ist nur, wo und wie. Ja, aber manchmal fliegen wir so, manchmal leben wir so. Wir denken, ja, ich weiß gar nicht, was los ist. Wir sind so, heutzutage sowieso, wir sind eigentlich oftmals, jetzt sage ich mal, zugemüllt. Oder die Möglichkeit, zugemüllt zu sein, ist sehr groß. Also so viele Informationen, wie ich als Rentner täglich aufnehme, kann. Sowas gab es in meinem früheren Leben oder in meinem vor 40 Jahren noch nicht. Also wir müssen uns irgendwie eine Insel suchen, wo wir sagen, das ist das, was wir wollen. Dann sagt uns die Bibel ja auch, täuscht euch nicht, was der Mensch sät, wird er ernten. Also das, was du möchtest, das, was du vorbereitest, das, was du trainierst, ja, da wird auch ein Erfolg daraus werden. Zumindest ist die Tendenz und die Wahrscheinlichkeit höher. Was der Mensch sät, wird er ernten. So was sehen wir. Und was wollen wir ernten? Manchmal ist auch gut zu sagen, was wollen wir ernten, dann wissen wir, was wir sehen sollen. Übrigens im Umkehrschluss heißt dieser Vers für mich, erwarte nicht, dass du was erntest, wenn du nicht gesät hast. Und damit möchte ich eigentlich schließen und uns einfach auffordern, auf Gott zu hören. Wo spricht er zu uns, zu mir, weil das ist ganz individuell, was ist ein kleines nächstes Ziel und was müssen wir damit dafür tun? Das können geistliche Ziele sein, das können aber auch ganz praktische Ziele sein, weil Gott trennt nicht zwischen geistlich und praktisch. Er ist genauso interessiert an eurem Hausbau wie am Gemeindebau. Von daher diese Frage, was möchtet ihr ernten? Was sollt ihr dazu sehen und wie bezieht ihr eure Familie damit ein? Amen.